Ja, wir wollen nochmal das Kapitel 17 aus dem Johannesevangelium aufschlagen und lesen ab Vers 9. Johannes 17 ab Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Soweit wollen wir für den zweiten Teil aus diesem Kapitel lesen. Der Jesus Christus geht zum Vater und lässt uns, wir könnten sagen zunächst einmal die Jünger, auf der Erde. Das ist sehr schade. Oder ist ein Dilemma. Wir haben gesagt in dem Lied, ich sehne mich nach dir. Hätte der Jesus uns auch nach der Bekehrung direkt in den Himmel holen können? Von der Sache her schon. Es wird sich nichts mehr verändern. Aber wir werden jetzt sehen, warum wir noch hier auf der Erde sind. Das ist eine große Gnade, nämlich für die Menschen, die noch nicht bekehrt sind. Wir haben gesehen, dass der Jesus in dem ersten Teil besonders klar gemacht hat, die ersten 5 Verse insbesondere, dass der Jesus hier den Vater verherrlicht hat, dargestellt, offenbar gemacht hat. Und ich möchte nochmal einen Vers aus dem Alten Testament dazu lesen, wo sehr deutlich wird, dass es nicht nur im Leben, sondern gerade auch im Sterben des Herrn Jesus eine Offenbarung des Vaters ist. Und zwar nutzen wir einmal die Bildersprache der Opfer. Ich schlage einmal 3. Mose 23 auf. Und da steht in 3. Mose 23, das ist das Fest der Erstlingsgabe, etwas, was immer bei dem Brandopfer dazusteht, und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr schönes Bild. 3. Mose 23, Vers 12. An dem Tag, an dem ihr die Gabe webt, ein Lamm opfern, ohne Fehl, einjährig zum Brandopfer dem Herrn. Und dann steht sofort dazu, und sein Speisopfer. Das Leben des Herrn Jesus und sein Werk auf Golgatha. Wir könnten sagen, das Speisopfer, das Leben des Herrn Jesus, und das Brandopfer, das Werk des Herrn Jesus, gehören zusammen. Und das macht das Alte Testament, aber auch natürlich die Realität dessen, was der Jesus offenbart hat, völlig klar. Auch Johannes 1. Ich habe, vielleicht lesen wir kurz die Stelle, weil das zeigt das auch, und da ist das Werk des Herrn Jesus immer mit inbegriffen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn wundgemacht. Wo? In seinem Leben? Ja. Und in seinem Werk, in seinem Sterben am Kreuz von Golgatha. Das gehört zusammen. Wir haben das gesehen in diesem Satz, ich habe dich verherrlicht und ich habe das Werk vollbracht. Nun kommen wir zu diesem, weil wir jetzt alle fast, glaube ich, da waren. Beim ersten Teil kann ich jetzt wenig wiederholen oder ist die Zeit einfach nicht für da. Zu diesem wunderbaren zweiten Abschnitt, wo der Jesus anfängt, ich bitte für sie. Hier haben wir wieder eine sehr nützliche Anmerkung. Dieses Bitten für sie betreffs ihrer. Das ist ein Wort, was in Kapitel 16 schon einmal vorgekommen ist und wo wir eine Anmerkung haben, nämlich auf, wenn ihr auch die Elberfelder Bibel habt, dann ist das die Anmerkung 13 auf der linken Seite, vertraulich bitten. Es ist also nicht ein Eintreten sozusagen für die Jünger, sondern es ist eine Unterredung zwischen Personen, die auf einer Stufe stehen. Der Vater und der Sohn sind auf einer Stufe. Das macht der Ausdruck, ich bitte, sehr deutlich. Nun, für wen bittet er? Wir haben schon festgestellt, das sind insbesondere die Jünger. Erst ab Vers 20 sagt er, nicht für diese allein, sondern auch. Aber wir können natürlich viele Dinge, nicht alle, wir werden jetzt gleich sehen, dass ein paar speziell für die Jünger oder Apostel sind, aber trotzdem gilt vieles, das meiste, auch für uns. Und er sagt jetzt, ich bitte für die Jünger und damit auch für uns, nicht für die Welt. Das heißt für die Menschen, die sich nicht bekehrt haben. Aber wir werden ja gleich sehen, wir sind ja zurückgelassen worden, um weiter von dem Herrn Jesus zu zeugen. Aber er sagt jetzt dem Vater, ich habe hier eine Gruppe von Menschen, zuerst die Jünger, dann auch wir heute, für die möchte ich jetzt etwas vor dich bringen. Das ist einfach etwas Wunderbares. Stellen wir uns das vor. Der Jesus denkt nicht an das Werk von Golgatha, der Jesus denkt nicht an viele andere Dinge, sondern in der Nacht seiner Verwerfung tritt er jetzt für die Jünger ein. Und das macht er bis heute. Wir werden am Ende des Abschnittes sehen, dass er deswegen auch jetzt im Himmel ist, um sich sozusagen für uns zu verwenden. Einfach eine wunderbare Tatsache, die wir immer wieder vor Augen haben. Wir könnten sagen, dass dieser Abschnitt sich in zwei Teile teilt. Zuerst einmal werden die Jünger, wir können jetzt immer wieder, ich werde das jetzt lassen, sonst wird das ein bisschen ermüdend, und wir, also er zeigt ihnen, wer der Vater ist. Er führt sie ein in das Verhältnis zum Vater und das hat was zum Ergebnis? Das verändert ihr Verhältnis zur Welt. Und dieses Prinzip ist ganz, ganz wichtig, auch für uns. Ich mache es nochmal ganz einfach für die Kinder. Wenn man also ich denke jetzt an kleine Kinder. Nehmen wir an, ein kleines Kind hat in der Küche ein Messer erwischt. Und wenn man diesem Kind jetzt sagt, nicht festhalten, lass los, was macht das Kind dann? Es fasst es recht an. Weil es merkt ja, die Mama will oder der Papa, dass man sofort loslässt. Und so könnten wir die Welt vergleichen mit einem scharfen Messer. Da verletzen wir uns dran. Die Welt ist böse, ist gefährlich. Aber jetzt kommt die Mama und zeigt dem, sagen wir mal, einem Mädchen, die Lieblingspuppe. Und sagt, guck mal hier, deine Puppe. Und schon lässt es das Messer fallen und will die Lieblingspuppe haben. Meine Puppe. Und so ist es auch mit uns. Der Jesus sagt nicht, ihr dürft das nicht machen, ihr sollt dieses nicht machen. Wir sind nicht unter Gesetz. Das wäre ja schrecklich. Sondern er zeigt uns den Vater und sagt, was habt ihr für ein wunderbares Verhältnis? Ihr seid auf dem Weg zum Himmel. Ich bin für euch da und er schält uns die ganzen Segnungen vor. Und dann sagen, ist das Ergebnis in unseren Herzen? Mit der Welt haben wir eigentlich gar nichts zu tun. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen ein Ergebnis ist, wenn wir uns mit so einem Kapitel beschäftigen. Dass wir einfach dankbar werden, was sind wir für privilegierte Menschen? Wir haben uns erinnert, wir sind von Natur aus nicht privilegiert. Sünder gab er dir zum Lohn. Aber wir sind jetzt in diese wunderbare Stellung gebracht, in ein Verhältnis zu diesem großen Gott als Vater. Und er sagt dann, dass es zwei Gründe gibt, warum er bittet. Der erste Grund ist, denn sie sind dein. Also der Herr Jesus sagt jetzt, ein Grund, warum ich für sie bitte, ist, sie gehören doch dir. Und wenn das ist ja wahr, dann wird der Vater doch auf sie aufpassen, oder? Dann will der Vater sie doch bewahren. Wir sehen also, die Jünger hören jetzt zu, das ist ja der Tenor, wie wir festgestellt haben, der Jesus betet zum Vater, aber sie hören zu und hören jetzt, wir gehören dem Vater. Gibt's doch gar nicht. Und das Zweite, das kommt dann nach der Klammer, und ich bin in ihnen verherrlicht. Wisst ihr noch aus der ersten Stunde, was Verherrlichen nochmal war? Müssen wir jetzt immer, habt ihr gesehen, wie wichtig das ist? Wir brauchen das Wort immer wieder. Ich bin in den Jüngern repräsentiert, dargestellt. Wenn die Jünger hier auf der Erde bleiben, dann sieht man, bitte was nochmal? Stimmt das eigentlich? Ah, kleiner Moment. Wir sehen jetzt also, es geht jetzt nicht darum, dass du sagst, oh, in meiner Praxis. Also bei mir hat man heute vielleicht gar nicht so viel von dem Herrn Jesus gesehen. Aber das ist nicht der Sinn dieses Gebetes. Dieses Gebet sagt nicht, hoffentlich wird viel von dem Herrn Jesus gesehen, sondern es wird gezeigt, was das Normalste für einen Christ ist, wenn er ganz nah mit dem Herrn Jesus in Verbindung steht. Je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, umso automatischer werden wir ihm ähnlicher werden. Also es geht nicht um unsere Praxis, sondern es geht darum, wie der Jesus die Jünger und uns sieht. Also zwei Motive oder zwei Gründe, warum der Jesus jetzt bittet, sie sind dein. Und der Gott, der Vater, freut sich einfach, dass hier auf der Erde solche sind, die ihm gehören. Das ist doch ein wunderbarer Gedanke. Ich versuche das nochmal ganz einfach zu machen. Bestimmt denken die meisten kleineren Kinder, ich habe einen Papa oder ich habe eine Mama und freuen sich darüber. Vielleicht habt ihr noch niemals daran gedacht, dass Mama und Papa sich auch freuen, Kinder zu haben. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass die Papa und Mama gesagt haben, Mann, das ist aber anstrengend, Kinder zu haben und so weiter. Aber wisst ihr was? Die freuen sich auch schon mal. Vielleicht sagen sie es nicht immer so. Und das ist jetzt hier mehr der Gedanke. Wir dürfen natürlich durchaus dankbar sein. Wir haben einen Vater im Himmel. Aber hier ist die Perspektive jetzt. Der Vater im Himmel, Gott der Vater, freut sich, dass auf der Erde Menschen sind, die, obwohl der Jesus jetzt schon 2000 Jahre nicht mehr auf der Erde ist, in dieses Verhältnis zum Vater gebracht worden sind und darüber freut er sich, dass sie hier sind. Da betet jemand, da liest jemand die Bibel, da sagt jemand, ich glaube an den Herrn Jesus und der Vater ist im Himmel und freut sich darüber und der Jesus sagt jetzt hier, deswegen bitte ich für sie, sie sind doch dein. Und das Zweite nochmal, man kann sogar etwas von dem Herrn Jesus hier hoffentlich in den Jüngern auf der Erde sehen. Deswegen wurden zum Beispiel die Christen Christen genannt, weil sie mit Christus in Verbindung gebracht worden sind. Oder auch in der Apostelgeschichte heißt es, sie erkannten, dass sie mit Jesus gegangen waren. Ein wunderbares Zeugnis, was Gott uns ausstellt. Nehmen wir mal zwei Verse, zum Beispiel aus dem Epheserbrief, wo das auch sehr deutlich wird. Eine Stelle, Epheser 4, da heißt es, in Bezug auf das Zweite, nämlich ich bin in ihnen verherrlicht, In Vers 20, Epheser 4 ab Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie Wahrheit in dem Jesus ist. Also, wir sollen als solche über die Erde gehen, dass wir etwas von dem Herrn Jesus gelernt haben und dass die Menschen sozusagen etwas von dem Herrn Jesus sehen. Ein zweiter Vers, Galater 2. Nicht mehr lebe ich, Vers 19, 20. Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich aus Glauben durch den, der für mich gestorben ist. Ist das so? Nochmal, es geht nicht um unsere Praxis, aber es hat praktische Konsequenzen. Belehrung aus dem Wort Gottes, und gerade hier, das ist ja noch nicht mal eine Belehrung, sondern ein Gebet des Herrn Jesus, des Sohnes zum Vater. Und wenn wir das hören, dann wird das automatisch in uns hervorrufen, wir wollen dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Also, es geht um unsere Stellung, aber mit unglaublicher Einfluss auf unsere Praxis. Auch das wird sehr deutlich in einfachen Dingen des täglichen Lebens, auch wenn wir hier manchmal Schwierigkeiten haben, das auf so eine einfache Ebene herunterzuziehen. Aber ich habe mal einen Mitarbeiter von Mercedes erlebt, der hat am Band gearbeitet und hat den ganzen Tag nichts anderes getan, als, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die linke Außenleuchte, Hinterleuchte am Mercedes zu montieren. Also da, heute wird er, glaube ich, gewechselt, ist schon ein bisschen her. Aber, und wisst ihr, was der gemacht hat? Voller Stolz, wenn Mercedes vorbeikam, hier, die Lampe, die habe ich montiert. Man könnte jetzt sagen, du bist irgendwo so einer hinten am Band. Also nicht, dass ich das irgendwie nachsehe, aber er war so von Mercedes und den Autos und dem beeindruckt, dass er immer davon gesprochen hat. Und jetzt sind wir nicht bei Mercedes. Wir sind Kinder Gottes. Und wollen wir nicht sozusagen auch die Hinterleuchte montieren und sagen, ich durfte die Hinterleuchte montieren? Das wäre großartig, wenn wir das mitnehmen in unser Leben. Es geht nicht um große Dinge. Es geht einfach da, wo Gott dich hingestellt hat. In der Ehe, in der Familie, in deinem Beruf, in der Schule. Etwas zu zeigen von den herrlichen Wesenszügen des Herrn Jesus. Bist du ehrlich? Lügst du nicht? Und so könnten wir jetzt weiterfahren. Darum geht's. Dass wir von dem Herrn Jesus etwas zeigen. Wie er gewesen ist in der Welt, so auch ihr. Vielleicht habt ihr gesagt, warum haben wir denn die Klammer noch nicht gelesen? Da ist ja noch eine Klammer zwischen. Da wollen wir jetzt zukommen. Denn, was sagt der Jesus jetzt? Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, mein. Gibt es hier jemand, der das auch sagen würde? Denk gut nach. Wir fangen mal mit dem ersten Teil an. Alles, was mein ist, ist dein. Puh. Willst du unterschreiben? Wir müssen schon ein bisschen jetzt überlegen, oder? Vielleicht könnte jemand wagen zu sagen, oh, das würde ich für mich, Vorsicht. Das würde bedeuten, dein Haus, deine Wohnung, dein Auto, deine Intelligenz, deine Stärke, deine Klamotten. Ich könnte jetzt durch, dein Handy. Ich weiß nicht, was dir wichtig ist im Leben. Gehört alles dem Herrn? Aber ich möchte eine Stelle lesen von David, von der wir, glaube ich, viel lernen können. Und zwar hat David an einer Stelle gesagt, in 1. Chroniker steht das, glaube ich, in 29, ich schaue gerade mal suchen. Genau. Es ist sehr interessant, dass David dreimal in seinem Leben gesagt hat, wer bin ich? Und das ist hier eine Stelle davon. In 1. Chroniker 29, Vers 14. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein, bereitwillig? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Bist du schlau? Kommt nicht von dir. Machen wir uns das mal sehr klar, dass wir in Deutschland geboren worden sind oder in Europa oder wo wir auch geboren sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir hätten auch irgendwo im afrikanischen Dschungel geboren werden können. Von dir kommt alles. Und insofern ist es eine herausfordernde Aussage, dass wir uns einmal überlegen, ob es wirklich so ist, also hier sprechen ja göttliche Personen, aber wir wollen das jetzt mal auf unsere Herzen legen. Alles, was mein ist, ist dein. Aber, und jetzt kommen wir zurück zu diesem Text in Bezug auf den Herrn Jesus und den Vater, auf den Sohn und auf den Vater. Und nur so können göttliche Personen miteinander sprechen. Das können wir nie so sagen. Der Jesus konnte hier als Mensch auf der Erde stehend sagen, alles, was mein ist, ist dein und alles, was dir gehört, gehört auch mir. Da gibt es eine vollkommene Harmonie zwischen göttlichen Personen und nicht ein Müh, nicht irgendeine Dissonanz. Und deswegen konnte zum Beispiel der Jesus auch sagen, in Johannes 10, ich und der Vater sind eins. Normalerweise würde man sagen, der Vater und ich. Aber zwischen göttlichen Personen gibt es keinen erstens und zweitens, keine Höflichkeitsformeln oder so. Es ist eine völlige Harmonie zwischen göttlichen Personen und es ist ein Satz, der uns einfach ja irgendwo zu Boden wirft, wie hier der Mensch gewordene Sohn Gottes auf der Erde steht und so eine Aussage macht. Da sehen wir, das übersteigt bei weitem unseren Verstand. Aber es gibt uns auch eine große Sicherheit. Dein sind sie und sie gehören auch dem Herrn Jesus. Einfach eine zu Herzen gehende und auch fast nicht zu fassende Aussage, die der Jesus hier trifft. Wir kommen zu Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt. Und der Jesus steht mit den Jüngern auf dem Weg von dem Obersaal kurz vor dem Bach Kidron, auf dieser Wegestrecke. Da sehen wir wieder, der Jesus hat alles schon, was jetzt auch noch auf ihn zukommt. Und gerade Johannes zeigt uns das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha in einer ganz speziellen Weise, dass das schon hinter ihm steht und dass er sich einfach freut. Und das ist das Ende dieses Verses, den wollen wir mal vorwegnehmen. Ich komme zu dir. Und wir wollen jetzt mal von uns wegblenden. Und mal auf den Herrn Jesus den Fokus richten. Habt ihr euch da schon mal Gedanken zugemacht? Was es denn der Jesus für eine Freude bereitet haben muss, endlich wieder zurück zum Vater? Vielleicht war von euch einmal schon jemand mehrere Wochen, sage ich mal, im Krankenhaus oder in irgendeiner schwierigen, echt schwierigen Situation. Oder nehmen wir an, im Gefängnis. Und am Morgen heißt es, sie werden entlassen. Und das Gefängnis ist kein Vergleich zum Leben des Herrn Jesus aus dem Haus des Vaters hier auf der Erde. Das war für ihn ein schwerer Weg. Und jetzt kann er rufen, ich komme zu dir. Übrigens, wir auch bald. Wollen wir nicht, ich sag mal, diese Freude, es geht zurück zum Vater, für den Herrn Jesus, auch mitnehmen in unser Leben und uns keinen Tag leben, wo wir nicht in diesem Gedanken leben, wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit. Das hat dieses Gebet des Herrn Jesus geprägt. Ich komme zu dir. Da sagt er im Verlauf hier noch einige Male. Aber wir hatten das schon festgestellt, dass der Jesus sie zurücklassen müsste in dieser Welt. Sie sind, diese sind in der Welt. Und wie ist die Welt? Sehr gefährlich. Wir könnten jetzt die Verse aufschlagen, 1. Johannes 2, wo, vielleicht lesen wir ganz kurz einmal, damit wir das einmal vor Augen haben, wie Johannes diese Welt beschreibt. In 1. Johannes 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Wir sind hier noch auf der Erde und der Teufel hat ein Ziel. Er möchte, wenn du ein Kind Gottes bist, dich unglücklich machen. Weil ein unglückliches Kind Gottes stellt nicht den Vater dar. Dann kann man nichts von meinem Jesus sehen und dann freut sich der Teufel. Und das ist die große Gefahr, weil wir eben noch hier sind. Hast du dir vorgenommen, heute Abend mal nicht so viel am Handy zu verbringen? Ah, komm, einmal kurz, ne? Und dann geht's wieder. Och, schon. Warum hat das denn wieder so lange gedauert? Sind wir nicht so? Vielleicht ist es nicht bei dir das Handy? Vielleicht ist es bei dir etwas anderes? Immer wenn ich die Bibel lese, werde ich müde und wenn ich die Zeitung aufschlage, dann werde ich wach. Und jetzt sagst du vielleicht, ich habe gar keine Zeitung. Ja, vielleicht ist dein Problem ein anderes. Und es geht noch nicht mal nur immer um böse Dinge, sondern wir fragen uns, womit verbringen wir Zeit? Wie können wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden, wenn wir die meiste Zeit mit weltlichen Dingen verbringen? Und das ist jetzt das Anliegen des Herrn Jesus. Er sagt, sie sind ja noch mittendrin. Vielleicht sagen die Kinder jetzt, Mama, wir gehen morgen nicht in die Schule, Montag nicht in die Schule. Es ist ja die Welt. Ja, so sind wir schnell, ja? Dann gehe ich auch nicht mehr zur Arbeit. Das wäre schön. Dann schlafen wir mal alle aus, ja? Seht ihr, so ist es eben auch nicht. Wir sollen nämlich sogar fleißig sein in der Schule, fleißig auf der Arbeit, ein Vorbild sein für unsere Arbeitskollegen. Wir sollen uns vernünftig benehmen und so weiter und so weiter. Und das ist eben das ein gewisses Dilemma, dass wir einerseits uns gut benehmen, aber dass wir diese Dinge andererseits nicht lieben. Also lerne viel Vokabeln, aber versuch nicht, dass du der beste Musiker in der Schule wirst. Das ist nämlich dann wieder eine Gefahr. Sei sportlich, aber werde kein Olympiasieger. Merkt ihr den Unterschied? Wir sollen also schon uns anstrengen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das kommt jetzt nämlich gleich auch noch. Und das ist ein Dilemma. Und da kann man auch kein Rezept geben. Weil das muss jeder für sich klar machen, wo seine Gefahren, wo seine Grenzen sind. Wenn ihr mir einen Ball vor die Füße legt, dann juckt's mir in den Füßen. Aber wenn ich vielleicht einem anderen hier einen Ball vor die Füße lege, dann sagt er, könnt ihr mal die Luft rausmachen, sonst stolper ich drüber. So unterschiedlich sind wir ja eben, ja? Das ist nun mal so. Und deswegen ist das ein Dilemma. Das heißt, wir müssen alle für uns sehr bewusst leben. Achtung! Und so sagt der Jesus das in gewisser Weise. Sie sind noch in der Welt. Sie sind noch hier auf der Erde. Und da brauchen sie Hilfe, Schutz, Bewahrung. Und das ist jetzt der weitere Text. Er sagt nämlich jetzt, heiliger Vater. Vielleicht überrascht dich das ein wenig, oder? Und jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was das bedeutet. Wir fangen mal mit Vater an. Und Vater steht für den Wesenszug Gottes, dass er nämlich Liebe ist. Gott ist Liebe. Und der Jesus spricht Gott seinen Vater jetzt so an und sagt, gib doch, dass die Liebe, deine Liebe zu diesen Jüngern, sie trennt von der Welt. Vater, Beziehung. Und andererseits sagt er, heiliger Vater, und das ist das, was das Wesen Gottes auch ist, das ist nämlich Licht. Und heiligen bedeutet zur Seite setzen. Und der Jesus möchte gerne, dass wir sozusagen diesem Vater, in diese Beziehung, zu der wir mit ihm gebracht werden, dass sie uns auch sozusagen heiligt, beiseite setzt für diesen Vater. Heiliger Vater. Wir werden gleich noch sehen, in Bezug auf das Ende des Kapitels, wenn er von der Welt spricht, dann spricht er von gerechter Vater. Es geht also hier darum, dass er uns gerne zur Seite setzen möchte mit der Zuneigung eines Vaters. Johannes spricht immer von Beziehungen. Und andererseits ist das entsprechend der Heiligkeit seines Wesens. Es ist also etwas ganz Besonderes. Heiliger Vater, bewahre sie in diesem Namen, den du mir gegeben hast. Das heißt, der Name des Vaters ist das, was er auch dem Herrn Jesus gegeben hat. Und jetzt kommt etwas ganz Spezielles, damit sie eins seien. Wir haben in diesem Kapitel dreimal, dass der Herr Jesus zum Vater über eine Einheit spricht. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, weil diese Einheit, von der er jetzt spricht, ist speziell eine Einheit, wir könnten sagen, der Apostel. Und zwar sagt er nämlich, damit sie eins seien wie wir. Ist sehr interessant, alle drei Einheiten oder eins sein. Vers 21 werden wir noch eine weitere finden und in Vers 22 und 23, dass sie verbunden werden mit der Einheit zwischen dem Herrn Jesus und dem Vater, wie wir. Das ist sehr interessant bei Gott, immer, dass er immer einen vollkommenen Maßstab gibt. Und dass wir diesen Maßstab nie erreichen werden. Aber er gibt trotzdem keinen geringeren. Warum? Weil das sehr gefährlich ist für unser Herz. Wenn Gott uns einen geringeren Maßstab gibt, und ich sage jetzt zum Beispiel, gehen wir nochmal ins Sport und sagen, wer über 1,50 Meter Hochsprung macht, der bekommt das oder das. Dann kommt gleich vielleicht einer rein, ich habe schon 1,55 geschafft. Und wer steht im Vordergrund? Ich. Aber Gott sagt, du musst Weltrekord springen. Also er gibt den höchsten Maßstab. Und wir können diesen Maßstab nicht erreichen, aber Gott ist in sich selbst treu. Er kann keinen geringeren Maßstab geben als den vollkommenen. Sonst würde er bei sich sozusagen Abstriche machen müssen, können. Das geht nicht. Gott gibt also diesen vollkommenen Maßstab, Einheit, wie wir. Und diese Einheit ist auch tatsächlich eingetreten. Das ist etwas Wunderbares. Ich möchte jetzt nicht lange dabei verweilen, weil wir sie in der Apostelgeschichte dann illustriert finden. Die Apostel haben in der Zeit der ersten Christen eine Einheit gehabt, indem sie gehandelt haben. Das ist wunderbar zu sehen. Eine sehr schöne Betrachtung und auch sehr viel, was wir lernen können für uns heute. Wie sie zum Beispiel, da standen die 11 Apostel mit dem Petrus auf und er hat die Rede gehalten. In ihrem Handeln, indem sie zum Beispiel Wunder getan haben und so weiter. Eine wunderbare Einheit und auch eine Einheit im Schreiben des Neuen Testamentes. Sie haben alle verschiedene Aufgaben gehabt an den Themen, aber das Wort Gottes ist eine Einheit geworden. Wir könnten also sagen, dass es hier die Einheit der Apostel ist. Und noch einmal, der Apostel, also es hat nichts jetzt mehr mit uns zu tun, sondern hier sehr speziell für die Jünger, für die Apostel der ersten Zeit. Eine Einheit, die zustande gekommen ist durch Gottes Gnade, dass sie einheitlich gehandelt haben. Und wir können durchaus auch an den Apostel Paulus denken, der das Wort Gottes thematisch durch den Gegenstand Versammlung, Gemeinde, Kirche, den Johannes nicht so vor sich hatte, vollendet hat und ein wie aus einem Guss alles von Gott vollendet worden ist. Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Also das ist der erste Punkt. Als der Jesus auf dieser Erde war, wurden die Jünger durch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus von den Jüngern bewahrt, dadurch, dass sie mit dem Herrn Jesus gegangen sind. Aber zweitens, ich habe sie behütet. Ein wunderbarer Gedanke, oder? Und ich möchte mal ein Beispiel daraus nehmen. Wir müssen nur eine Seite umblättern. Ist das nicht wunderbar, in Kapitel 18 zu sehen, als die Soldaten in den Garten Gethsemane kommen, Kapitel 18. Was meint ihr, ihr Kinder, wie viele Soldaten, wie viele Menschen sind ungefähr in der Nacht in den Garten Gethsemane gekommen, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen? Irgendwo steht es, ich weiß, genau hier steht das, als nun Judas die Schar, Vers 3. Und da haben wir zum Glück einen kleinen Kringel. Und dann kann man nämlich hinten, wenn man die Elberfelder Bibel zum Beispiel hat, kann man nachschauen und da steht bei Schar eine römische Kohorte circa 600 Soldaten. Und dann steht ja noch, und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener erhalten hatte. Also es waren mehr als 600 Leute. Stellt euch das mal vor. Wir sind also einige Stunden später, als der Jesus dieses Gebet, diese Rede mit dem Vater abgeschlossen hat und die Menschen kommen mit Fackeln und mit Schwertern und mit Stöcken und wollen den Herrn Jesus gefangen nehmen. Und was macht der Jesus? Er behütet seine Jünger. Er sagt, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Ich habe sie behütet. Und wisst ihr was? Der Jesus hat sich nicht verändert. Er möchte dich auch behüten. Ist das nicht groß? Also einfach eine wunderbare, ich sag mal, Illustration dieses zweiten Punktes aus diesem Vers. Ich habe sie behütet. Und der dritte Punkt ist jetzt noch schöner. Keiner von ihnen ist verloren gegangen. Ich hoffe, dass wir heute Abend alle an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und wenn das so ist, dann ist in diesem Raum keiner verloren. Punkt. Ah, Ausrufezeichen. Nein, drei Ausrufezeichen. Ja, wir müssen so dankbar sein. Wir gewöhnen uns an Gedanken, die einfach unfassbar sind für unser menschliches Herz. Ewige Sicherheit zu haben, ihr Lieben, das ist ein Geschenk der Gnade Gottes, was wir nicht hoch genug einschätzen können. Wir wollen natürlich nicht, dass heute Abend hier auf uns eine Bombe fällt oder irgendetwas anderes. Natürlich nicht. Aber wir leben in einer Welt voller Gefahren und voller Not. Die Menschen um uns her sind unruhig. Und wir sagen heute, wir blicken sozusagen mit zum Himmel und sagen, ich kann nicht verloren gehen. Das kann die Welt nicht verstehen. Die sagen, du bist verrückt. Wir sollten auch nicht morgen in die Schule und Montag in die Schule gehen und sagen, übrigens, ich gehe nicht verloren, weil sie es wirklich nicht verstehen können. Wir können von dem Herrn Jesus vielleicht zeugen im Evangelium, aber es ist ein Privileg, ein Geschenk der Gnade Gottes, womit wir Tag aus, Tag ein das Glück unserer Herzen hoffentlich besitzen und sagen, es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, ich bin erlöst. Der Jesus sagt in Kapitel 10, Niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und aus der Hand des Vaters. Und dann kommt nämlich dieser Nachsatz, den wir schon vor Augen hatten. Ich und der Vater sind eins. Ihr lieben Kinder, gehört ihr dem Herrn Jesus? Dann kommt sie in den Himmel. Wir sind auf dem Weg dahin.
Ja, das wissen wir.
Das wäre schade, wenn wir keine Reaktion in unseren Herzen zeigen. Wir müssen jubilieren, wir dürfen jubilieren. Wir dürfen uns wirklich freuen in unseren Herzen und das vielleicht auch einmal ausdrücken. Frohlocken bedeutet Freude zeigen. Das meint jetzt nicht, dass wir hier alle gleich irgendwie wild durcheinander reden, sondern wir sind schon ganz hoffentlich nüchtern und bleiben mit beiden Beinen auf der Erde, aber wir dürfen in unseren Herzen mal wirklich jubilieren. Als nur der Sohn des Verderbens. Jetzt kommt eine Stelle, bei der ich nicht so lange verweilen möchte. Die ist schon eine sehr, sehr, ja, man könnte sagen, komplizierte Stelle in Bezug auf Judas. Das ist gar nicht so einfach, darüber etwas zu sagen, weil die Schriften des Alten Testamentes ja auch schon das vorangekündigt haben. Und wir wollen einfach festhalten, Judas hat eine Entscheidung gegen den Herrn Jesus getroffen. Er hat sich nicht bekehrt, also in unserem Sprachgebrauch gesprochen, und ist deswegen ein Sohn des Verderbens. Das ist wirklich ein, ja, wir könnten sagen, ein besonderes, eine besondere Person, die natürlich auch einen Schatten vorauswirft auf den Antichristen, aber ich möchte jetzt nicht so lange dabei verweilen, sondern vielleicht nur ganz kurz etwas sagen über diesen Zusatz, damit die Schrift erfüllt würde. Weil mir früher selber das manchmal etwas, ich möchte es mal so sagen. Früher habe ich das so gedacht, wenn die älteren Brüder das oft erwähnt haben, warum muss man das immer sagen? Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch mal so gegangen ist. Jetzt bin ich ja auch schon fast alt, je nachdem, welche Perspektive man hat. Und es ist mir, glaube ich, nicht nur deswegen wichtig geworden, sondern ich möchte einfach jetzt zeigen, wie wichtig diese Aussage ist. Wir nehmen jetzt etwas an, wo ich sofort euch sagen muss, zum Glück ist es nicht wahr. Aber stellen wir uns folgenden Fall vor. Es gäbe eine alttestamentliche Stelle über den Herrn Jesus, in Bezug auf das Leben und Sterben des Herrn Jesus hier auf der Erde, die nicht erfüllt worden wäre. Also nochmal, es ist nicht wahr. Es ist alles erfüllt worden. Aber stellt euch vor, es gibt eine Stelle. Und jetzt gehen wir zurück zu der Verheißung, dass wir nicht verloren gehen können. Können wir das für wahrnehmen, wenn es in Bezug auf den Herrn Jesus eine Stelle gibt, die nicht erfüllt worden ist? Wisst ihr was? Wir könnten unsere Bibel wegschmeißen. Wenn es eine Sache gäbe, die nicht erfüllt worden wäre, haben wir die Sicherheit der ganzen Bibel verloren. So wichtig ist dieser Zusatz, den wir sehr, sehr häufig finden in Bezug auf die Dinge des Herrn Jesus. Zum Beispiel auch, als er den Essig genommen hatte, mich dürstet, damit die Schrift erfüllt würde. Es sind elementare Dinge, die wir einfach festhalten wollen. Und auch hier natürlich in diesem Kontext ein sehr ernster Kontext in Bezug auf Judas. Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir. Das zweite Mal, dass er davon spricht. Ich gehe zurück zum Vater. Aber er sagt noch etwas Wunderbares, damit er redet, dass auf der Erde dieses rede ich in der Welt, also hier in der Schöpfung, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Der Jesus sagt jetzt also praktisch, warum er dieses Gebet, dieses Gespräch zwischen göttlichen Personen hier auf der Erde gesprochen hat, damit sie, die Jünger, völlige Freude haben. Guckt mal in die Anmerkung. Erfüllte Freude. Ich bin noch bei euch Kindern. Und man schüttet sich, wenn man Cola trinken kann, noch möglichst so voll wie möglich, oder? Wenn es schon Cola gibt, dann muss das Glas auch randvoll sein. Und dann sagt die Mama, ach du liebe Zeit, du verschüttest doch die halbe Cola, schütte nicht so voll. Aber hier können wir mal richtig voll schütten. Erfüllte Freude meint, dass nichts anderes mehr reinpasst. Das ist gemeint. Und wir wollen uns jetzt mal fragen, was das für eine Freude ist. Eine Freude, die nicht steigerungsfähig ist. Und jetzt frage ich euch mal, hat der Jesus sich denn auf der Erde gefreut? Wo gab es denn Momente, wo der Jesus sich freuen konnte? Als sie zu ihm gesagt haben, wir sind nicht in Hurerei geboren? Oder er ist von Sinn? Oder? Es gibt, ich möchte das ganz kurz machen, aber es gibt 4 Stellen, insgesamt 5, von völliger Freude. Völlige Freude in Johannes 15, völlige Freude in Johannes 16, völlige Freude in Johannes 17, unvölige Freude in 1. Johannes 1 und dann noch ein 5. Mal in 2. Johannes, wo gesagt wird, wir wollen darüber reden, wenn ich bei dir bin, hat er zu der Frau, der Johannes, als er den Brief geschrieben hat, damit unsere Freude völlig werde. Müsst ihr euch mal mit beschäftigen. Ich möchte jetzt nur diese Stelle hier rausnehmen, weil wir für die anderen leider keine Zeit haben. Der Jesus hat auf dem Weg über diese Erde eine völlige Freude genossen. Warum? Weil er den Weg über diese Erde in vollkommenem Vertrauen zu seinem Vater gegangen ist. Ich möchte dieser Stelle hier die Überschrift geben, Vertrauen. Und der Jesus betet jetzt und sagt, ich wünsche, dass die Jünger, dass wir auch in diesem völligen Vertrauen zu Gott, unserem Vater, unseren Weg gehen. Und das würde völlige Freude auslösen. Jetzt sagst du vielleicht, wenn du meinen Weg kennen würdest, nicht. Wisst ihr, was ich dann leicht geneigt bin zu sagen? Wenn du meinen Weg kennst, auch nicht. Wir sind nämlich sehr leicht in Gefahr zu sagen, ja, wenn ich wäre wie der, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Und dann wollen wir mal tauschen, ja? Weißt du, wovor ich Angst habe? Ich weiß ja auch nicht, wovor du Angst hast. Seht ihr, Gott führt jeden Einzelnen einen Weg und er wünscht von Herzen, dass wir diesen Weg wie der Herr Jesus, wir haben ein vollkommenes Beispiel, deswegen werden wir diesen Maßstab nicht erreichen, aber er möchte gerne, dass wir diesen Weg in tiefster Vertrautheit zu unserem Gott und Vater gehen und das wird unsere Herzen erfüllen mit Freude. Gehen wir mal kurz ins 16. Kapitel. Wir können hier auf dieser Seite bleiben. Es geht mir um den Vers 32. Kapitel 16, Vers 32. Siehe, die Stunde kommt und ist jetzt und ist gekommen, dass ihr zerstreut werdet, jeder in das Seine und mich allein lasst. Ist nicht schön, oder? Und dann? Und ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Diesen Weg ist er gegangen, in völliger Harmonie mit seinem Gott und Vater. Als die Menschen zu ihm gesagt haben, Fresser und Weinsäufer, Matthäus 11, wisst ihr, was er da sagt? Ja, Vater, denn also, auf diese Weise war es wohlgefällig vor dir. Ich weiß, das ist nicht einfach, ein Ja zu haben zu den Wegen Gottes. Aber hier haben wir ein Beispiel, eine Stelle, wo wir lernen können, dass Gott gerne möchte, dass der Jesus das bittet, dass wir eine erfüllte Freude haben. Das ist keine Freude, wie die Welt kennt. Das ist eine tiefe innere Herzensfreude. Wir kommen zu Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wieder der Vergleich, immer dieses wie ich. Der Herr Jesus sagt wieder, ich habe ihnen das Wort des Vaters gegeben. Und Diese Beziehung zum Vater löst in dieser Welt Hass aus. Der Jesus sagt in Kapitel 15 das sehr deutlich. Wenn sie mich gehasst haben, werden sie auch euch hassen. Und ich denke, ihr habt das vielleicht alle schon einmal erlebt in euren Lebensbeziehungen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, den Menschen klarzumachen, was wir für eine wunderbare Beziehung genießen. Sie können das nicht verstehen. Und sie denken dann, ihr seid anmaßend oder wie kann man so reden? Aber dem Herrn Jesus ist es auch so gegangen. Als er von seinem Vater sprach, ich denke jetzt an Kapitel 8, da haben sie gesagt, unser Vater ist Abraham. Sie konnten einfach nicht verstehen, was das für eine herrliche Beziehung war, die er genossen hat. Und jetzt kommt dieser Nachsatz, und das ist jetzt ja sehr wichtig, weil sie nicht von der Welt sind. Er sagt jetzt hier nicht, ich wünsche, dass ihr euch so verhaltet, dass ihr nicht von der Welt seid, sondern er stellt das als eine Tatsache dar. Wenn wir das Wort des Vaters wirklich in unseren Herzen haben, dann trennt das uns sozusagen automatisch von dieser Welt. Das ist eine Folge, die so automatisch ist, wie wir es gar nicht anders ausdrücken können. Und der Jesus möchte, dass wir einfach das wirklich lernen, dass wir das verinnerlichen. Also er gibt uns für unser Herz das Wort des Vaters. Familienmitteilung, wie wir das in Vers 8, war das Vers 8? Ja, genau. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Er gibt uns Geheimnisse, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne Gottes sind, dass wir dieses ewige Leben haben. Das gibt er uns. Und dann, in Vers 15 ist das Zweite, dass er dann uns Bewahrung schenkt für unsere Füße oder wir könnten sagen, für unseren Weg über diese Erde. Und das Dritte ist, dass er dann in Vers 18 uns einen Auftrag gibt, dass wir etwas in dieser Welt sozusagen verbreiten sollen. Aber die Reihenfolge ist sehr wichtig. Erst für unser Herz das Wort des Vaters. Wer der Vater für uns ist, was er für unsere Herzen ist. Und der Jesus möchte das einfach kostbar machen, dass wir in diese Beziehung gebracht worden sind. Ich bitte nicht, Vers 15, dass du sie aus der Welt wegnehmest. Warum sind wir noch hier? Ist ja vielleicht eine Frage, die wir uns manchmal stellen. Vielleicht könnten wir jetzt als erstes sagen, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch retten. Wir sind natürlich hier, um das Evangelium zu verkündigen. Aber ich glaube, bei Johannes hier jetzt an dieser Stelle ist es noch ein bisschen mehr. Wir sind hier, weil wir Repräsentanten des Herrn Jesus sind. Wir sind sozusagen Botschafter eines fremden Landes, nämlich aus dem Himmel. Und ein Botschafter, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Botschafter aus Spanien, der in Deutschland tätig ist, der hat keine Interessen an Deutschland. Der interessiert sich nicht, wie die Wahl ausgegangen ist oder ob wir hier wirtschaftlich gut vorankommen, wie hoch die Arbeitslosigkeit ist. Das interessiert den in Deutschland komplett nicht. Den interessiert Spanien. Und er vertritt die Interessen Spaniens in Deutschland. Mehr nicht. Und wenn der, ich weiß gar nicht, wer da in Spanien regiert, sagt, komm wieder zurück, dann sagt er, auf Wiedersehen, machen Sie es gut, ich bin wieder weg. So ist es bei uns übrigens auch. Also, wir sind keine Botschafter und müssen mal in das und das Land, sondern wenn der Jesus sagt, komm hier herauf, dann gehen wir zurück. Oder dann gehen wir in den Himmel. Aber bis dahin, Repräsentanten des Sohnes. Ist das nicht ein wunderbarer Adel? Wollen wir das einfach mitnehmen? Und das hat jetzt noch einen weiteren Aspekt, der mich sehr glücklich macht. Der Jesus bittet ja jetzt, bewahre sie, ich bitte nicht, dass du sie wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jetzt wollen wir uns mal diesen Gedanken machen. Was animiert, ich darf das vielleicht mal so mit einem Wort sagen, den Vater mehr, uns zu bewahren, wenn wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden? Habt ihr verstanden, was ich meine? Der Vater sieht auf der Erde solche, die ihrem Sohn ähnlicher werden. Und das motiviert ihn umso mehr. Ich weiß, dass Gott in dem Sinne nicht motiviert werden muss, aber das bringt die ganze Liebe des Vaters hervor, sie zu bewahren. Da sehen wir wieder, hier ist es schon fast ein bisschen praktisch, ja? Obwohl, noch einmal, das ja eine Rede des Herrn Jesus zum Vater ist, ein Gebet. Aber wir sehen hier, wie das sehr nah jetzt unsere Praxis berührt. Ich bitte nicht, dass du sie wegnimmst, sondern dass du sie, die Repräsentanten des Sohnes sind, bewahrst vor dem Bösen. Damit kommen wir zu Vers 16. Und es ist interessant, eine Wiederholung fast von Vers 14. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Auch wieder keine Ermahnung, sondern eine Feststellung. Und wir nehmen einfach mal einen Vers dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Da wird Folgendes gesagt in Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das heißt, es ist wieder wie ein Automatismus. Wenn wir dem Herrn Jesus angehören, sind wir eine neue Schöpfung. Vers 17. Heilige sie durch Wahrheit. Jetzt haben wir wieder das Wort Heilige. Sondere sie ab oder reserviere sie für was denn? Reserviere sie für das System oder für die Welt oder für den Bereich des Vaters. Dafür sollen wir Zeit haben, dafür sollen wir uns intensivieren, dafür sollen wir da sein. Das ist der Wunsch des Herrn Jesus, indem er das jetzt sagt. Es geht also um die Familie Gottes, es geht um die Beziehung zum Vater. Und die soll geschehen durch Wahrheit oder durch die Wahrheit in der Wahrheit. Und das bedeutet eben, und jetzt können wir ein bisschen wiederholen vom ersten Teil, als Christen, die wir beiseite gesetzt werden, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Dinge des Neuen Testamentes, wir sind Kinder Gottes, wir haben ewiges Leben, wir sind Söhne Gottes, dass wir diese richtig verstanden haben. Es ist nicht man kann ja auch sich für eine Seite beiseite setzen, für eine Sache beiseite setzen lassen, die nicht gut ist. Das wäre eine schreckliche Heiligung. Aber wir sollen geheiligt, wir sollen reserviert sein durch die Wahrheit über das, was wir jetzt gerade für die Familie Gottes oder in der Familie Gottes. Und dann sagt er noch den Zusatz: Dein Wort ist Wahrheit. Ich kann jetzt nicht dabei länger verweilen, aber es gibt ja die Ausdrücke, oder der Jesus sagt das: Ich bin die Wahrheit. Der Heilige Geist ist wahr, ist die Wahrheit, oder ist der Wahrheit, ja, wird in Vers, ich glaube, irgendwo im Brief, in 1. Johannes, glaube ich, gesagt. Und hier: Dein Wort ist Wahrheit. Wir haben also in den Händen das Wort Gottes. Aber ich glaube, hier bezieht sich's insbesondere auf das, was wir gerade in Bezug auf die Familie Gottes gesagt haben. Aber ich möchte jetzt einen interessanten oder einen für mich sehr erfreulichen Gedanken euch mal zeigen, dass in dem Sinne durch das Wort des Vaters die ganze Bibel für uns ein neues Buch wird. Hatten wir nicht eben den Gedanken von Abraham und Isaak? Wenn man diesen Gedanken von Abraham und Isaak ohne das Wort des Vaters liest, was könnte man denken? Da muss ein Mann seinen einzigen Sohn opfern. Aber jetzt schauen wir mit dem Licht des Wortes des Vaters auf diese Szene und sehen, oh, der Herr Jesus hat uns im Alten Testament schon eine Illustration von der Hingabe des Vaters, seinen Sohn in den Tod zu geben, geschildert. Und so könnten wir durch das ganze Alte Testament gehen. Deswegen, dein Wort ist Wahrheit. Durch die Wahrheit im Neuen Testament haben wir auch im Alten Testament ein wunderbares Bilderbuch bekommen, was das Neue Testament erklärt. Dein Wort ist Wahrheit. Wollen wir mehr darin suchen? Wir haben eben zum Beispiel die Opfer genommen. Wir könnten viele, viele, viele Beispiele nehmen, wo wir sehen, dass durch die Einführung in diese Welt des Vaters oder in den Bereich der Familie Gottes wir ein wunderbares Buch bekommen haben. Wir kommen zum Schluss. Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir wollen uns das mit ein paar Fragen jetzt diesen Vers kurz noch anschauen. Die erste Frage ist, wer wird denn überhaupt gesandt? Das sind die Jünger. Und wir können wieder hinzufügen, auch wir dürfen Botschafter des Herrn Jesus sein. Wer sendet? Der Jesus. Also, wen sendet er? Die Jünger und damit auch uns. Wer ist der Sendende? Der Herr Jesus. Und wohin? Zu den Menschen. In die Welt gesandt. Wozu? Das werden wir erst morgen sehen, ab Vers 20. Nämlich, dass sie durch ihr Wort an mich glauben. Aber jetzt wollen wir noch eine Frage hinzunehmen. Er sagt wieder wie. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. In den anderen Evangelien ist der Auftrag mehr im Vordergrund. Aber bei Johannes, wenn wir nur ein paar Seiten weiterblättern, in Kapitel 20 ist genau das Gleiche. Wie der Vater, Kapitel 20, Vers 21, mich ausgesandt hat, so sende auch ich euch. Das adelt uns. Seid ihr noch da, ihr lieben Kinder? Ist das nicht besonders, wenn ihr einen Auftrag von der Mama oder von dem Papa bekommen habt? Und dann sagt ihr doch zu den anderen, der Papa oder die Mama hat gesagt, ich komme daher. Oder der Lehrer oder wer auch immer. Das adelt doch die Sache. Und jetzt sagt der Herr Jesus praktisch, ihr seid genauso in die Welt ausgesandt, wie der Vater mich gesandt hat. Das ist der gleiche Hintergrund, der gleiche Auftraggeber, die gleiche Sendung. Das ist ja fast unfassbar. Also ein wunderbarer Vers. Und wir sehen insbesondere, auch da könnten wir den zweiten Korintherbrief nochmal aufschlagen, wo wir dann in Vers 19, 2. Korinther 5, Vers 19 und 20 sehen, dass erst der Jesus in die Welt gesandt worden ist. Und dass er dann sagt, und jetzt sende ich auch euch. Also wir bitten an Christi statt. Diesen Vers hatten wir eben schon vor uns, dass wir diese Sendung haben. Wir kommen zum Schluss zu Vers 19. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Wir nehmen nochmal das Wort heiligen und ersetzen es durch reservieren, damit wir es gut verstehen. Ich reserviere mich für die Jünger, damit auch sie Reservierte seien durch Wahrheit. Wie ist das passiert? Der Jesus ist in den Himmel zurückgekehrt. Und das ist hier jetzt umschrieben mit, ich heilige mich selbst für sie. Der Jesus ist zurückgekehrt als Mensch in den Himmel. Und hier haben wir jetzt eine Stelle, wo sich Johannes und Paulus sozusagen fast in ihren Gedanken berühren. Der Paulus schreibt nämlich an einer anderen Stelle, dass der Jesus, ich bin jetzt gedanklich in Römer 8, wo er sagt, dass der Herr Jesus gestorben, auferweckt ist und zurückgekehrt ist in den Himmel, um sich für uns zu verwenden. Und das ist hier genau der Gedanke. Und der Jesus hatte ja den Jüngern vorher in Kapitel 14 gesagt, es ist sehr gut, dass ich zurückkehre zum Vater. Sie würden dadurch sogar größere Werke tun als er selber. Der Jesus ist bis heute im Himmel da, damit auch wir hier jetzt auf der Erde reserviert sind für den Herrn Jesus, aber durch Wahrheit. Wieder die Absonderung oder die Heiligung, die Beiseitesetzung muss durch die Wahrheit flankiert sein, geprägt sein. Also ein ganz, ganz wunderbarer Punkt, und ich möchte zwei Beispiele nehmen, eins aus dem Alten Testament und eins aus dem Neuen Testament, wo das sehr deutlich wird, was das für unsere Herzen bedeutet. Wir haben sozusagen einen Fixpunkt außerhalb dieser Welt, den Herrn Jesus im Himmel. Und wie war das bei Rebekka? Da sagt der Knecht zu ihr, willst du mitgehen zu Isaak? Und sie sagt, ich will gehen. Und so ist das bei uns ja auch, ja? Wir sind auf dem Weg zum Himmel, zu einem Herrn, den wir noch nie gesehen haben. Und wollt ihr alle mit? Wir haben einen Fixpunkt außerhalb dieser Welt. Hier ist Unruhe, hier ist alles im Aufruhr. Und wir haben einen Blick. Ich heilige mich für sie. Damit auch sie Geheiligte sein, damit wir auch auf diesem Weg sind, wie Rebekka, die nur, ist das der Mann, als sie diese weite Wegestrecke hinter sich hatten? Ein zweites Beispiel, Stephanus. Was war damit? Die Steine prasselten, ich darf das mal so etwas illustrieren, und er sagt, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Ich weiß nicht, was dich erwartet, Montag in der Schule, hast du Angst? Manchmal freut man sich ja nicht darauf, ja? Ich weiß, das ist nicht leicht. Montag musst du wieder aufstehen und gehen. Aber es ist etwas Großes zu wissen, wir sind auf dem Weg zum Himmel. Wir haben diesen Punkt außerhalb von dieser Erde, zu dem wir unterwegs sind. Und zwar nicht zu irgendeinem Ort, sondern zu einer Person, zum Herrn Jesus. Und ich glaube, das ist jetzt der letzte Gedanke, dann setze ich mich, dass sich hier auch Petrus und Johannes berühren. Das ist jetzt ein Gedanke, der mir sehr neu und einfach wertvoll geworden ist. Der Petrus spricht ja sehr praktisch. Und er sagt, dass unser Leben geprägt sein soll durch Herrlichkeit und Tugend, Entschiedenheit. Und ich glaube, dass wir hier die beiden Punkte auch finden. Das eine ist, er sollte in Vers 17, bittet der Herr Jesus, heilige sie durch Wahrheit. Je mehr wir von dem Wort Gottes verstehen über die Familie Gottes, umso entschiedener werden wir. Je werden wir diese Tugenden dessen in dieser Welt verbreiten. Aber dann gibt es auch diesen zweiten Punkt der Herrlichkeit. Und das ist Vers 19. Dieser Fixpunkt im Himmel, wo wir auf den Herrn Jesus blicken und sagen, wir sind auf dem Weg zur Herrlichkeit. Möchte der Jesus uns helfen? Er geht zurück zum Vater? Er lässt uns hier? Ja. Aber wir gehören zur Familie Gottes. Wir haben einen Auftrag und wir wollen zu seiner Ehre leben, bis er kommt und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen.